Die Losung für diesen Tag stammt aus dem 115. Psalm. Und als ich diesen Psalm nicht nur das kleine Losungsstückchen gelesen habe, sondern den ganzen Psalm, dachte ich, das ist ein gutes Wort Gottes zum Einstieg in diesen Tag. Nicht uns, Herr, sondern deinem Namen gib Ehre und deiner Gnade und Treue willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Ihre Götzen sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht. Sie haben Hände und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht. Und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich, alle, die auf sie hoffen. Aber Israel hoffe auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und Schild. Das Haus Aaron hoffe auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und Schild. Die er den Herrn fürchtet, hofft auf den Herrn. Er ist Hilfe und Schild. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Er segnet das Haus Israel, er segnet das Haus Aaron, er segnet den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen. Der Herr segne euch je mehr und mehr, euch und eure Kinder. Ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel ist der Himmel des Herrn. Aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Die Toten werden dich, Herr, nicht loben. Keiner, der hinunterfährt in die Stille. Aber wir loben den Herrn. Von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, du bist unser Gott. Du bist der Einzige, der Wahrhaftige, der Lebendige. Und du bist im Himmel und du kannst schaffen, was du willst. Alle Autorität, alle Macht, alle Möglichkeiten, alle Weisheit, alle Barmherzigkeit, alle Gnade, alles bei dir. Und gleichzeitig bist du auf Erden. Du bist bei uns. Du hast dich uns offenbart in Jesus Christus. Du bist eingezogen durch den Heiligen Geist in unser Leben. Und wir danken dir, dass wir bewohnt sind von dir, dem lebendigen Gott. Wir danken dir für diesen Adel, für dieses Geschenk, für diese unglaubliche Gnade, die wir da empfangen haben. Und dass wir in diesem Wissen auch an diesem Morgen, an diesem Tag hier zusammen sein können. Herzliches Dankeschön an dich. Wir beten dich darüber an. Und gleichzeitig weißt du, dass auf deiner Erde wir absolut in der Minorität sind. Die Minorität der Glaubenden. Und deswegen wollen wir immer wieder Neues zum Ausdruck bringen, dass wir ein bewusstes Ja haben zu dir, diesem Gott, den wir fürchten, auf den wir hoffen, an den wir uns halten, den wir bekennen, zu dem wir stehen. Und deswegen bitten wir dich auch für diesen Tag, dass es auch für jeden von uns ein Tag der Ermutigung, der Zurüstung, der Reinigung, der Stabilisierung wird. Sei du prägend heute hier in unserer Mitte. Segne unser Zusammensein, lege innerlich und äußerlich deinen Schutz um uns und dann sei du deinen wunderbaren Heiligen Geist wirksam. Gerade dann, wenn wir singen, wenn wir beten, wenn wir Worte von dir lesen und sie ausgelegt bekommen, dann bitten wir dich, wirke du und gib deinem Wort Nachdruck, Kraft und eine gute Frucht. Das ist dein Tag, du hast ihn gemacht, du hast ihn uns geschenkt. Wir sind hier zu deiner Ehre und bitten dich um deinen Segen. Wir glauben an dich. Amen.
Ja, wie schön, dass ich hier sein darf. Markus Till ist mein Name, Jahrgang 1970. Ich komme aus dem Schwabenland, wie ich unmöglich verstecken oder verbergen kann, auch hier in der Nähe von Karlsruhe. Es ist einfach so. Ich hoffe, ihr heißt mich trotzdem willkommen unter den Badenern. und wir können heute gut miteinander unterwegs sein. Ja, ich bin zu Hause in Weil-im-Schönbuch, ein Ort zwischen Tübingen und Böblingen, vielleicht kennst du eine oder andere. Da bin ich vor Ort in unserer evangelischen Kirchengemeinde aktiv. Tagsüber, ich bin berufstätig, ich arbeite am Universitätsklinikum Tübingen. Ansonsten, ich bin in der Leitung des Netzwerks Bibel und Bekenntnis, kennen vielleicht manche von euch, das Ulrich Parzani gegründet hat und immer noch leitet. Da darf ich mit dabei sein. Vielleicht kennen mich manche von euch von dieser Mediathek offen.bar. Wer es noch nicht kennt, offenbar, das ist eine Mediathek mit theologischen Vorträgen, Gesprächsrunden, Interviews mit spannenden Männern und Frauen Gottes, die viel zu sagen haben in unserem Land, findet ihr im Internet oder auf YouTube. Schaut mal rein. Ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal, nennt sich Bibel Live mit Markus Till. Vielleicht habt ihr auch davon schon mal gehört. Oder von meinem Blog Aufatmen in Gottes Gegenwart. Oder vielleicht hat jemand von euch auch schon mal mein Buch in der Hand gehalten, Zeit des Umbruchs, wo ich mich auseinandergesetzt habe mit dem Thema Postevangelikalismus und progressive Theologie. Das tue ich schon seit einigen Jahren. Vielleicht haben manche von euch schon davon gehört. Soweit mal soll es sein von mir persönlich. Ich habe mich riesig gefreut, hierher zu kommen, und ich habe mich darüber hinaus riesig gefreut, darüber, welches Thema Andreas mir mitgegeben hat. Gideon, es ist für mich wirklich eine ganz persönliche Geschichte. Jetzt schaue ich nebenher, funktioniert es noch nicht so richtig? Okay, Christoph kümmert sich drum. Gideon, eine ganz persönliche Geschichte von mir, die schon vor Jahren sehr stark, als ich ein junger Mann war, noch sehr stark zu mir gesprochen hat und die mich seither immer wieder beschäftigt hat, diese Geschichte von Gideon. Und wir sind gestern eingestiegen in diesen Text, in dem wir uns angeschaut haben, wie war denn die Situation Israels zu Beginn dieser Geschichte, in der es um Gideon geht. Und wir haben festgestellt, die Situation Israels damals ist ein unglaublich guter, zutreffender Spiegel unserer Zeit. Ja, es sind so viele Zeichen des Gerichtes Gottes, die damals zu sehen waren, sehen wir auch heute in unserer Zeit. Wir sehen es insbesondere in Gottes Volk, Zeichen des Gerichts. Wir haben gesehen gestern, das Volk Israel musste sich zurückziehen in seine Höhlen. Das Land war überfallen worden von den feindlichen Midianitern, die das Volk Gottes ausgeraubt haben. Das Volk hat sich zurückgezogen, und wir haben gesehen, dass es auch heute so ist. Ja, wir Christen, wir haben uns zurückgezogen in unsere frommen Milieus. Wir haben den Einfluss, die Ausstrahlung auf das Land verloren. Wir haben gesehen, wie da dieses feindliche Heer scheinbar unbesiegt, siegbar, vollkommen in der Überzahl war. Und so fühlen wir Christen uns heute oft. Wir fühlen uns hilflos, ausgeliefert diesen Wellen, die da über unser Land laufen. Wellen wie die sexuelle Revolution, LGBTQ und Gender und Transideologie und was wir da alles haben in unserem Land, das unser Land immer weiter wegführt von Gott und von seinem Wort. Aber wir haben den Eindruck, dagegen ist kein Kraut gewachsen, da können wir nichts tun. Wir müssen mit ansehen, wie wir ausgeraubt werden, buchstäblich. Ja, die Midianiter, sie hatten Israel ausgeraubt. Und ich habe berichtet gestern, ich bin seit vielen Jahren tätig bei mir zu Hause in der Kinder- und in der Jugendarbeit. Und ja, wir haben gesehen, wie manche Kinder und Jugendliche sich verwurzelt haben im Glauben, aber so viele haben wir verloren. Ja, sie werden dann größer, sie gehen raus in die Welt, sie merken, da draußen in der Welt interessiert sich fast niemand für diesen Glauben an Jesus Christus, und sie lassen sich anstecken und mitreißen und verlieren ihren Glauben. Es ist so, so schmerzhaft. Und dann sehen wir, nicht nur im Volk Gottes, sondern wir sehen Zeichen des Gerichts langsam auch zunehmend auftauchen in unserer Gesellschaft. Wir sehen, wie unser Land sich entfernt von den christlichen Wurzeln, die einst unser Land geprägt haben. Wie man es zum Beispiel sehen kann in unserem Grundgesetz, das noch von ganz vielen biblischen Werten geprägt ist. Aber wir fangen an zu vergessen, dass zum Beispiel Ehe und Familie eine unersetzliche Stütze für jede Gesellschaft ist. Wir fangen an zu vergessen, dass die Gebote Gottes zu Ehe und Familie gut sind, heilsam sind, dass sie eine Gesellschaft aufbauen und stützen. Wir haben vergessen, dass es so gut ist, Gottes Schöpfungsordnung zu beachten. Stattdessen lassen wir es zu, dass so furchtbare Dinge wie Prostitution, Menschenhandel, Pornografie schon kleine Kinder infizieren darf und kleine Köpfe zerstören darf. Es ist furchtbar, es ist schrecklich und wir sehen weitere Folgen. Wir sehen, wie es unserer Wirtschaft geht, nicht gut. Wir sehen, wie sich unser Land immer mehr verschuldet, nicht gut. Wir sehen wachsende Polarisierung, wir sehen schwindendes Vertrauen in die Medien, in die Politik, in die Institutionen des Landes. Es ist nicht gut für den Zusammenhalt. Ich könnte noch viel mehr aufzählen. Ich glaube, wir spüren alle, Zeichen des Gerichts sind sichtbar in unserem Land. Und wir sehen in Richter 6 in dieser Geschichte von Gideon, was die Wurzel all dieser Probleme ist. Ja, bei uns alle rufen ja durcheinander, wer ist schuld? Ja, die Verantwortlichen sind schuld, die Politiker sind schuld, die Medienleute sind schuld. Gideon, diese Geschichte von Gideon hat eine ganz andere Prognose. Diese Diagnose, diese Geschichte von Gideon sagt, es ist das typische Drama, das immer wiederkehrende Drama der zweiten Generation. Da waren Menschen, die hatten Gottes kraftvolles Eingreifen und Rettungshandeln erlebt, damals unter Deborah und Barak. Aber diese Generation ist abgelöst worden von einer neuen Generation, die Gott nur noch vom Hörensagen kannte. Sie kannten Gott nur noch vom Hörensagen und sie haben kein Gespür mehr dafür, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Beachtung von Gott und Gottes Wort und seinem Gebot und dem Zustand der Gesellschaft und der Kirche Jesus. Sie haben das Gespür verloren, dass das noch gilt, was die Alten gesagt haben. Kennt ihr das Lied vielleicht noch? Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Einige kennen es noch. Ich muss so oft an dieses Lied denken, gerade in letzter Zeit. Die Angst macht sich breit. Angst macht sich breit. Wir spüren, dass unsere scheinbaren Sicherheiten, Wohlstand, Friede, Sicherheit, wir spüren, dass es nicht selbstverständlich ist. Wir spüren, dass diese scheinbaren Sicherheiten Risse bekommen. Und die Alten hatten es uns noch gesagt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Aber wir haben dieses Verständnis verloren, dass es da wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen der Beachtung von Gottes Wort und seinem Gebot und dem Zustand unseres Landes. So war es damals bei Gideon, so ist es heute. Und wir haben dann gestern Abend angeschaut, was passiert als erstes, wenn Gott anfängt, wieder einmal einzugreifen, wenn Gott anfängt, wieder zu retten. Und wir haben gesehen gestern, es beginnt damit, dass Israel schrie zu ihrem Gott, so heißt es in diesem Text. Ernsthaftes, notvolles, gemeinsames Gebet. Das Volk Gottes schreit zum Herrn, ein erster Vorbote von Gottes Rettungshandeln. Dann ein Prophet tritt auf, das prophetische Wort Gottes wird wieder gehört. Gott sendet einen Propheten, der zum Volk Gottes spricht und der sagt, der ihnen erklärt, was da los ist. Der ihnen sagt, hey, dieses Problem, das ihr habt mit den Midianitern, das hat damit zu tun, dass ihr nicht auf Gott gehört habt, dass ihr sein Gebot nicht beachtet habt. Und dann Menschen begegnen Jesus. Gideon hat eine ganz persönliche Begegnung mit Gott. Plötzlich ist er nicht mehr in diesem Zustand, dass er Gott nur noch vom Hörensagen kennt, sondern dass er wieder ganz persönlich merkt, dieser Gott, er ist tatsächlich real. Er ist tatsächlich immer noch derselbe, er ist immer noch kraftvoll. Christen werden wieder ermutigt. Also Gideon wurde ermutigt. Gott sagt zu ihm, hey, ich sehe dich, der du in deinem Umfeld versuchst, ein kleines Licht anzuzünden. Du bist ein Held in meinen Augen und ich bin mit dir. Und Menschen lassen sich zum Dienst berufen. Wir sehen das in diesem Text, wie Gott Gideon beruft, loszugehen in seiner Kraft und Israel zu befreien. Und wir haben gesagt, wo solche Dinge geschehen, da dürfen wir begründet, umso begründeter hoffen, dass wieder eine Zeit bevorsteht, in der Gott die Situation wendet, in der er sein Volk rettet, in dem es einen neuen geistlichen Aufbruch, eine Erweckung gibt, die schließlich die ganze Gesellschaft prägt und wieder vom Kopf auf die Füße stellt. So wie es in Deutschland ja schon öfters war, nach der Reformation, nach den erwecklichen Aufbrüchen im Pietismus, in anderen Erneuerungsbewegungen, die dazu geführt haben, dass unser Land lange Zeit so sehr geprägt war von christlichen Werten und das dazu geführt hat, dass es so vielen Menschen in unserem Land gut gegangen ist über lange Zeit. So, das waren die Vorboten von Gottes Rettungshandeln, über die wir gestern gesprochen haben. Heute wollen wir uns der Frage stellen, wie kann es jetzt wirklich zum Durchbruch kommen? Was muss geschehen, damit die Kirche Jesu in unserem Land erneuert wird und damit letztlich auch die ganze Gesellschaft wieder neu geprägt werden kann von Gott und von seinem Wort? Und ich denke, es ist so gut, dass ihr da seid. Es ist so gut, dass wir heute zusammen sind, um wirklich in Gottes Wort reinzuschauen. Wir brauchen diese Botschaft heute. So, gestern sind wir wirklich Vers für Vers durch den Text gegangen. Das werden wir heute nicht schaffen. Wir haben anderthalb Kapitel heute abzudecken. Deswegen umso mehr die Ermutigung. Nehmt euch die Zeit, lest euch selber durch. Richter 6 und 7. So, aber bevor wir uns jetzt trotzdem einigen Teilen auch dieses Textes gleich wörtlich beschäftigen, ich möchte als erstes mit euch drauf schauen, es gibt da noch einen sechsten Vorboten von Gottes Rettungshandeln. Und um diesen sechsten Vorboten geht es in Richter 6, die Verse 25 bis 32. 25 bis 32. Und da wird erzählt, wie Gott zu Gideon Folgendes gesprochen hat. Und ich lese hier nach der neuen evangelistischen Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden. Und da steht Folgendes, da sagt Gott zu Gideon, nimm den 7-jährigen Stier deines Vaters, das zweitbeste Tier aus seiner Herde, reiß den Altar Baals nieder, der auf dem Grundstück deines Vaters steht, und haue den Aschera-Pfahl daneben um. Und dann baue dort oben auf der höchsten Stelle eurer Bergfestung einen Altar für Yahweh. Als Brennholz sollst du den umgehauenen Aschera-Pfahl benutzen. Gideon macht genau das, er nimmt sich 10 Männer und weil er Angst hat vor den Konsequenzen, geht er nachts los. Ja, nicht tagsüber, wo man gesehen werden kann, nein, nachts geht er los mit seinen Männern, er haut die Götzen um, baut einen Altar, er bringt dem Gott Israels ein Opfer dar und er verbrennt dabei den Aschera-Pfahl. So, und am nächsten Morgen zeigt sich, war gut, dass er so gemacht hat, dass er es nachts heimlich gemacht hat, denn die Leute sind überhaupt nicht begeistert. Im Gegenteil, es herrscht Aufruhr in der Stadt und die Leute fragen einander, wer war das? Wer hat das gemacht? Wer hat die Götzen zerstört? Darf ja wohl nicht wahr sein. Und als rauskommt, dass Gideon es war, da verlangen die Männer der Stadt, Gideon muss sterben. Sie gehen zu Joas, dem Vater Gideons, und sagen, gib deinen Sohn raus, der muss sterben. Und Joas hält sie nur mit Mühe davon ab, Gideon umzubringen. Und er benutzt das Argument, hey Leute, mal langsam, hey, wenn Baal wirklich Gott ist, dann kann der sich doch selber um seine Ehre kümmern, dann kann der doch selber Gideon heimzahlen, kann der sich selber rächen für das Einreißen seines Altars. Und wir haben gedacht, okay, puh, und Gideon und Joas haben gedacht, puh, gerade noch mal gut gegangen. Wisst ihr, diese Episode zeigt mir zunächst mal, wie unfassbar gnädig Gott ist. Denn was wir hier sehen ist, Gott hat sich schon aufgemacht, Israel zu retten, obwohl der Götzendienst immer noch unfassbar stark verankert war in Israel. Ja, da kam schon dieser Prophet und er hat es den Leuten schon mal erklärt. Leute, diese Not, eure Unterdrückung ist eine direkte Folge von eurem Götzendienst. Und trotzdem war der Götzendienst immer noch unfassbar stark verankert in der Gesellschaft. Ja, es war immer noch lebensgefährlich, Götzen einzureißen. Es war immer noch ein Skandal, diese Götzen in Frage zu stellen. Ja, und die Zahl derer, die wirklich verstanden haben, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesem Götzendienst und der Bedrängnis des Volkes, war offensichtlich immer noch sehr überschaubar. Gott ist so gnädig, Gott ist so barmherzig. Ja, er ist wirklich langsam zum Zorn und wir dürfen hoffen, dass auch Gott heute rettend eingreift, auch wenn es noch wenige Leute sind, die diesen Zusammenhang verstehen und sehen zwischen dem Abfall von Gottes Wort und seinem Gebot und dem Zustand unserer Kirche und unseres Landes. So, aber eins war Gott wichtig. Gott wollte noch mal etwas dafür tun, dass noch mehr Menschen diesen Zusammenhang verstehen. Diesen Zusammenhang zwischen dem Götzendienst und der bedrückenden Situation im Land. Deshalb musste Gideon, bevor er in den Krieg gegen die Midianiter ziehen konnte, zuerst noch mal ein klares Zeichen setzen. Er musste zeigen, du kannst nur siegreich sein im Kampf, wenn du mit diesen Götzen brichst. Du kannst nur siegreich sein im Kampf, wenn du mit diesen Götzen brichst. So. Und das sechste Vorbote von Gottes Rettungshandeln heißt deshalb, etablierte Götzen werden eingerissen. So, diese Götzen, die haben damals Baal und Aschera geheißen. Und die große Frage ist, was sind denn eigentlich die etablierten Götzen unserer Zeit? Ja, welche fest etablierten Götzen müssen wir heute mutig einreißen? Diese Frage hat mich viel beschäftigt in den letzten Jahren. Und lasst mich kurz bitte heute die Zeit nehmen, euch zwei Götzen zu nennen, die mir ganz besonders aufgefallen sind in den letzten Jahren und die nach meiner Wahrnehmung ganz zentral und entscheidend sind, eine entscheidende Rolle spielen bei der Frage, warum es der Kirche Jesu in unserem Land so schlecht geht. Auch nicht nur den großen Kirchen, auch vielen Gemeinden, Gemeinschaften, Werken im freikirchlichen, im allianzevangelikalen, im landeskirchlich-pietistischen Umfeld. Und der erste Götze heißt Wissenschaftlichkeit. Und Achtung, ich habe das ganz bewusst in Anführungszeichen gesetzt, damit kein Missverständnis entsteht. Damit meine ich nicht Wissenschaft. Wissenschaft ist kein Götze. Im Gegenteil, ich bin persönlich ein absoluter Wissenschaftsfan. Die wissenschaftliche Revolution in unserem Land und in der westlichen Welt, die war und ist ein enormer Segen. Ja, und es ist kein Zufall, dass diese wissenschaftliche Revolution auf dem Boden des Christentums ganz besonders fruchtbar gewachsen ist. Viele große Wissenschaftspioniere waren gläubige Christen und es war ihnen eine Ehre, Gottes Weisheit nachzudenken mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Mit Wissenschaftlichkeit meine ich etwas anderes. Was viele Menschen heute nicht verstehen, ist die Tatsache, dass im Zuge der sogenannten Aufklärung sich der Wissenschaftsbegriff verändert hat. Also der Begriff von dem, was eigentlich als wissenschaftlich gelten kann, hat sich im Zuge der Aufklärung verändert. Die Aufklärung hat dafür gesorgt, dass zwei Elemente zum Wissenschaftsbegriff hinzugekommen sind, die eigentlich ursprünglich gar nicht Teil waren dieser wissenschaftlichen Revolution. Es gab zwei außerwissenschaftliche Vorannahmen, die sich hineingeschmuggelt haben in diesen Begriff von dem, was Wissenschaft bedeutet. Und das erste außerwissenschaftliche Vorannahme heißt, wir beschränken uns als Wissenschaftler selbst auf natürliche Ursachen. Wir rechnen in unserer wissenschaftlichen Arbeit ausschließlich mit natürlichen Ursachen, die dem Ursache-Wirkungsprinzip gehorchen. Und das macht ja ganz viel Sinn, wenn wir unsere heutige Welt untersuchen, wenn wir untersuchen, wie die Welt heute funktioniert. Aber dieser neue Wissenschaftsbegriff fordert, dass wir diese Selbstbeschränkung auch anwenden, wenn wir die Ursprungsforschung machen, wenn wir nicht fragen, wie funktioniert die Welt, sondern woher kommt die Welt? Und plötzlich ist es verboten, in der akademischen Welt mit einem Schöpfer zu rechnen. Ein Schöpfer, der zum Beispiel für Isaac Newton oder Blaise Pascal noch ganz selbstverständlich war. Plötzlich darfst du nicht mehr mit einem Schöpfer rechnen. Wehe, du tust es. Du kannst nichts veröffentlichen, du kannst keine Fördergelder bekommen. Ja, du verlierst deinen Job. Ich kenne einen Bruder, der seinen Job in einer wissenschaftlichen Position verloren hat, weil er plötzlich angefangen hat zu sagen, es muss einen Schöpfer geben, diese Welt kommt von einem Schöpfer. Und so vergessen wir, dass wir geschaffene Wesen sind und dass es eine Schöpfungsordnung gibt, die Gott dieser Welt mitgenommen hat. Und noch viel katastrophaler ist diese Selbstbeschränkung natürlich in der Theologie, in der akademischen Theologie. Plötzlich müssen wir anfangen, dieses Buch zu untersuchen, als ob es Gott nicht gäbe. Und plötzlich müssen wir damit rechnen, dass diese Wundergeschichten natürlich alles nur mythologische Geschichten sind. Und die biblischen Vorhersagen, die sind natürlich nicht wirklich Vorhersagen gewesen, sondern sind dann später geschrieben worden oder in die biblischen Texte hineingeschmuggelt worden. Und plötzlich müssen wir denken, ja, das Buch Jesaja ist gar nicht von Jesaja, das Buch Mose ist gar nicht von Mose und das Buch Daniel ist gar nicht von Daniel. Weil da stehen ja Vorhersagen drin, das konnten die nicht wissen. Einfach nur deshalb, weil diese Selbstbeschränkung sagt, mit übernatürlichen Ursachen dürfen wir nicht rechnen. Das wäre ja nicht wissenschaftlich. Und noch eine außerwissenschaftliche Vorannahme ist, wir müssen grundsätzlich alles bezweifeln. Und das ist an vielen Stellen ja auch gut. Aber wenn die Bibel das ist, was sie zu sein beansprucht, nämlich Gottes unfehlbares, vollkommen zuverlässiges Wort, dann können wir vielleicht zweifeln dran, ob unser Urtext in allen Punkten ganz korrekt ist. Wir können vielleicht zweifeln, ob unsere Übersetzung gut ist. Wir können vielleicht zweifeln dran, ob unser Verständnis von der Aussageabsicht in allem richtig war, ob wir die Bibel richtig ausgelegt haben. Da können wir gern dran zweifeln. Aber an der ursprünglichen Aussageabsicht des Urtextes können wir als Christen nicht zweifeln. Im Gegenteil, an der ursprünglichen Aussageabsicht des Urtextes kann nur Gehorsam und Vertrauen unsere Antwort sein. Wenn Gott spricht, kann nur Gehorsam und Vertrauen unsere Antwort sein. Dann kann kein Zweifel unsere Reaktion sein auf Gottes Wort. Deshalb hat es mich so erschrocken, dass ich festgestellt habe, bis tief hinein in evangelikale, in pietistische Ausbildungsstätten und Veröffentlichungen hinein wuchert diese Idee, ja, wir müssen doch wissenschaftlich sein, wir müssen doch intellektuell satisfaktionsfähig sein. Ja, wir sollen gute Wissenschaftler sein, die offen nach der Wahrheit fragen. Aber wir dürfen als Christen und wir sollen damit rechnen, dass Gott auch wirklich ein Gott ist, der Geschichte schreibt, der Wunder tut, der die Zukunft kennt. Und wir dürfen davon ausgehen, dass dieses Buch das ist, was es behauptet zu sein, nämlich Gottes unfehlbares Wort. Das ist der eine Götze, den ich mir wünsche, dass wir ihn ganz bewusst erkennen und nicht mehr akzeptieren in unserer Mitte. Der zweite Götze heißt Selbstbestimmung. Und auch da möchte ich nicht falsch verstanden werden. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass wir in einem Land leben, in dem Menschen ganz viel Freiheit haben, selbst zu bestimmen, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Dafür bin ich dankbar. Wir sind ein Land mit Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, mit Demokratie. Preis dem Herrn, Gott sei Dank dafür. Das möchte ich niemals in Frage stellen. Aber was mich erschreckt ist, dass wir in der Kirche Jesu angefangen haben, dieses Prinzip auch ins Reich Gottes zu übernehmen. Lasst mich euch ein Beispiel dazu zeigen. Tobias Feix ist im Moment, glaube ich, kann man wirklich sagen, einer der einflussreichsten Theologen, auch im Allianz-Evangelikalen, auch im pietistischen Umfeld. Und es ist nicht lange her, da hat dieser Tobias Feix mit seinem Empirica-Institut eine Sexualitätsstudie veröffentlicht. Er hat über 10.000 Menschen befragt, Menschen aus dem sogenannten hochreligiösen Umfeld, macht mit bei einer Sexualitätsstudie und wir wollen jetzt rauskriegen, was denken Christen über Sexualität und wie praktizieren sie Sexualität. Diese Studie wurde von der SCM-Stiftung finanziert und es sind dann bei SCM auch zwei Bücher erschienen, Sexualität und Glaube, unsere Geschichte mit Sex. Und es wurde immer gesagt, das ist doch einfach nur eine neutrale wissenschaftliche Studie. Und ich habe mich sehr genau damit auseinandergesetzt, ich habe festgestellt, nein, da wird eine Agenda transportiert, da wird eine bestimmte Sexualethik transportiert. Und wenn du verstehen willst, welche Agenda, welche Ethik da transportiert wird, dann empfehle ich dir mal dieses Buch hier anzuschauen. Das Buch heißt Wege zur Liebe, es stammt auch von Tobias Feix und dazu von Thorsten Dietz. Und da präsentieren sie ihre Sexualethik. Und als Grundlage schreiben sie, ein zentraler ethischer Grundsatz ist das Recht auf Autonomie und Selbstbestimmung. So ist die Freiheit des Menschen, beziehungsweise modern gesprochen die Selbstbestimmung, ein entscheidender Kern des christlichen Menschenbilds. Und sie liefern dann in diesem Buch gleich mit, was das für praktische Konsequenzen hat. Sie schreiben zum Beispiel, das Verbot von Sexarbeit oder durch die Hintertür Bestrafung der Freier widerspricht der Selbstbestimmung von SexarbeiterInnen. Es gibt Frauen, für die dieser Beruf freiwillig und zufriedenstellend ist. Oder sie schreiben, wie gerade Sex positive Ansätze aufzeigen kann mit fairen, diversen, inklusiven und feministischen Formen von Pornografie, die Selbstbestimmung und sexuelle Entfaltung der DarstellerInnen und BetrachterInnen gestärkt werden. Liebe Freunde, ich weiß, dass das Thema Pornografie für viele von uns ein seelsorgerlich sehr herausforderndes Thema ist und wir können da heute Morgen nicht reingehen. Aber liebe Freunde, die Antwort darauf kann nicht sein, dass wir sagen, ist doch kein Problem. Ist doch alles in Ordnung. Wenn es sich für dich gut anfühlt, dann darfst du selbst bestimmen. Dann darfst du selbst die Regeln machen. Liebe Freunde, ich habe die Bibel durchsucht. Ich habe das Konzept von Autonomie und Selbstbestimmung da drin nicht gefunden. Wir Christen gehören nicht uns selbst. Wir gehören unserem Herrn. Wir sagen Herr zu unserem Gott. Und Jesus hat uns befohlen, alles zu tun, was uns gegenseitig zu lehren, alles zu tun, was er uns befohlen hat. Im Reich Gottes machen nicht wir selbst die Gesetze. Im Reich Gottes gelten die Gesetze des Königs, Jesus Christus. Und deshalb ist es keine Kleinigkeit, wenn wir hier einen Shift machen und wenn wir plötzlich behaupten, alles ist okay, wenn es für dich selbst okay ist. Christliche Freiheit bedeutet, du darfst selber bestimmen, was du gut findest. Und wenn du eben Prostitution, Pornografie oder Polyamorie gut findest, dann bist du frei, das zu tun. Selbstbestimmung, Autonomie, das ist kein biblisches Konzept. Wisst ihr, die Bibel ist voll, von Anfang bis Ende, voll davon, dass hier darüber gesprochen wird, dass sexuelle Freizügigkeit im Reich Gottes nicht in Ordnung ist. Die Bibel nennt das im Neuen Testament Porneia. Porneia ist in der Bibel im Neuen Testament ein Sammelbegriff für jegliche Form von zwischenmenschlicher Sexualität, von jeglicher Form, die nicht zwischenmenschliche Sexualität zwischen einem Mann und einer Frau innerhalb der Ehe ist. Lest mal in den Sendschreiben, wie da gesprochen wird, wie scharf da gesprochen wird über Porneia. Das ist kein Kavaliersdelikt in der Bibel. Ungeheuer scharf wird da gesagt, das kannst du nicht dulden im Reich Gottes und in deiner Gemeinde. Und ich weiß, ich sage es nochmal, es ist eine große Herausforderung, wie wir seelsorgerlich gut und weise mit diesem Thema umgehen und wie wir neu lernen können, die Schöpfungsordnung Gottes nicht nur als Verbot darzustellen, sondern zu zeigen, es ist so gut, es ist heilsam, es ist hilfreich, es ist segensbringend, dass wir uns nach Gottes Geboten richten. Dass wir wieder lernen, davon zu schwärmen, was Gott uns mitgegeben hat. Aber dieser Begriff Porneia zeigt, auch gerade davon kommt ja der Begriff Pornografie, wir können nicht schweigen, wenn in unserer Mitte gelehrt wird, dass das alles kein Problem wäre. Doch, es ist in Gottes Augen ein Problem. Und wir können es doch nicht mit anschauen, wenn in unserer Mitte die Botschaft, gerade auch den jungen Menschen, die ja torpediert werden, jeden Tag in den Medien, in der Gesellschaft, von der Botschaft, mach was du willst, alles ist in Ordnung, dann können wir nicht schweigen, wenn es auch noch in unserer Mitte auch noch transportiert wird. Und Menschen, junge Menschen auf Pfade geführt werden, die sie zutiefst schädigen in ihrem Leben. Liebe Freunde, wir müssen das wieder lernen. Es gehört zur Verantwortung nicht nur von Leitern und von Theologen. Martin Luther hat gesagt, er hat die Bibel übersetzt, damit jeder in der Gemeinde auch das, was vorne gepredigt wird, auf Basis der Schrift prüfen kann. Und ich will uns ermutigen, dass wir Männer sind, ich sage ja jetzt ganz bewusst Männer, dass wir Männer sind, die den Mut finden, die Götzen unserer Zeit zu adressieren und vom Thron zu stoßen. Lass uns das machen in Liebe, nicht in Wut oder Hass, in Liebe, aus Liebe heraus. Getrieben und erfüllt vom Geist Gottes, klug, freundlich, differenziert, aber doch eindeutig und orientierunggebend. Das braucht die Kirche Jesu heute so dringend. Und übrigens, wenn dich das näher interessiert, ich möchte das einfach, wenn was ich gerade erwähnt habe, gibt zwei Videos dazu. Das eine heißt das Ende des Postevangelikalismus in meinem YouTube-Kanal Bibel Live. Und das andere Video heißt die große SCM-6-Studie auf dem YouTube-Kanal von Markus Voss, Bibelfit. Vielleicht schaust du da mal rein. So, lasst uns jetzt schauen, wie ist es dann gelungen damals bei Gideon, dass es diesen großen Durchbruch gab. Und ich möchte mit euch zuerst drauf schauen, welche Eigenschaften diese Männer hatten, Gott und seine Männer, dass es gelungen ist, diesen Durchbruch zu schaffen. Und zuallererst will ich drauf schauen, welche Eigenschaften diese Männer nicht hatten. Drei Eigenschaften, die Gideon und seine Männer nicht hatten. Und die erste Eigenschaft war, sie waren keine Glaubenshelden. Ja, die Bibel schildert ausführlich, wie sehr Gideon von Zweifeln geplagt war. Ja, Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, die Midianiter zu besiegen. Gott hat das durch erstaunliche Wunder bestätigt. Er hat ihm versichert, ich bin mit dir, du wirst siegreich sein. Und trotzdem, Gideon hatte so viele Zweifel. Und er hat gesagt, okay, ich brauche noch mal eine Bestätigung. Hey, wenn die Schafwolle, ich lege hier Schafwolle aus auf dem Boden. Und wenn die Schafwolle morgen früh nass sein wird und ringsrum alles trocken, ja, dann werde ich sicher sein, dass du Israel wirklich durch mich retten willst. Und es kommt genauso. Gideon hat immer noch so viele Zweifel. Und er sagt, sorry, ich weiß, Gott, es ist total blöd, sei mir nicht böse. Aber nochmal, bitte, noch ein einziges Mal, noch ein Zeichen. Lass mich doch nochmal mit der Wolle machen und morgen früh soll es umgekehrt sein. Soll die Wolle trocken sein und ringsrum alles nass. Und Gott sagt, okay, mache ich. Und am nächsten Tag ist es genauso. Und wisst ihr, Gott ist so gut, so gnädig, der weiß, es ist immer noch nicht genug. Ja? Und Gott sagt, Gideon, wenn du Angst hast, dann geh jetzt mal noch zu diesem Lager der Midianiter hin und horch mal, was die so reden miteinander. Ja, und Gott hat natürlich ins Schwarze getroffen. Gideon hatte wirklich Angst. Und Gideon geht dahin und er horcht und er hört, wie die Midianiter miteinander sprechen. Und er kapiert, wow, die Midianiter, die haben Panik vor uns. Und endlich sagt Gideon, okay, ich glaube, ich kann es wirklich wagen. Ich kann es wirklich wagen. Und er geht zurück zu seinen Männern und sagt, auf geht's Männer. Gott ist ganz offenkundig wirklich mit uns. Er hat uns den Sieg gegeben. Aber du siehst, dieser Gideon, der war kein Glaubensheld. Er war zögerlich, er war von Zweifeln geplagt. Aber das hindert Gott nicht dran, ihn zu gebrauchen. Denke bitte nicht, Gott könnte nichts mit dir anfangen, weil dein Glaube immer wieder angefochten ist. Noch was fällt mir hier auf. Sie waren wenige. Ja? Gott stellt ein Heer, Gideon stellt ein Heer auf. Okay, ich soll die Midianiter besiegen. Zehntausende, boah, ich brauche viele, viele Männer. Und Gideon hat gedacht, jetzt, ich habe eine Truppe zusammen. Sehr gut. Aber oh, ob das wohl reicht, ob das genügend Männer sind. Ich habe eher das Gefühl, nein Gott, oder? Gott, siehst du, das ist auch so, ich brauche mehr Männer. Problem. Gott ist genau anderer Meinung, andersrum. Ja, Gott sagt zu ihm, hey, dein Heer ist nicht zu klein, nicht zu groß. Es ist nicht zu klein, es ist zu groß. Hey, sorry Gideon, so kann ich euch den Sieg über die Midianiter nicht geben. Warum nicht? Ja, die Israeliten, die sollen sich nicht vor mir rühmen können und sagen, wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Ja, das ist Gottes Gedanke. Wenn ich dem Gideon jetzt eine Riesentruppe gebe, dann werden sie zum Schluss sagen, wir waren das und das will ich nicht. Ich will, dass denn sowas von sonnenklar ist. Das war die Kraft Gottes und nicht ihr mutigen Männer. Also sagt Gott zu Gideon, jetzt fragst du alle, wer von euch hat Angst und wer Angst hat, geht nach Hause. Und Gideon sagt es zu seinen Leuten und zack, zwei von drei Leuten sagt, ich habe Angst. Ich gehe heim. Und Gideon denkt sich, Katastrophe. Jetzt habe ich nicht mehr, ich hatte 32.000, jetzt habe ich noch 10.000. Gott, wie soll das jetzt gehen? Und Gott sagt, hey Gideon, immer noch zu viele. Jetzt machst du Folgendes. Du guckst beim Abendessen deinen Leuten zu und nur die, die das Wasser mit der Zunge ausschlürfen wie ein Hund, darfst du behalten. Die anderen schickst du nach Hause. Gideon geht ganz nervös durch die Reihen, guckt überall. Oh nee, der macht's nicht so, der macht's auch nicht, der macht's auch nicht so. Da ist einer, aber der schon wieder nicht. Und am Ende, es bleiben 300 Leute übrig. Nur knapp mehr, als wir hier heute Morgen sind. 300 Männer, Gott, mit denen willst du mich auf die Midianiter losschicken. Das ist crazy, sagt man da heutzutage. Total verrückt. Aber Männer, so denkt Gott. Er denkt anders als wir. Also lasst uns bitte nicht denken, es wäre ein Problem, dass wir nicht viele sind. Im Gegenteil, Gott hat deutlich gemacht, seine Truppe zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie so wenige Leute sind. Damit am Ende klar ist, das war nicht die Kraft dieser Männer, sondern es war in Wahrheit Gott selbst. Seine Kraft war für diesen Sieg verantwortlich, nichts und niemand sonst. Noch was fällt mir auf. Sie waren nicht sonderlich gut ausgerüstet. Ja, sollte man ja denken, wenn sie schon so wenig sind, dann sollten sie doch wenigstens gut ausgerüstet sein. So, besondere Waffen mit besonderer Durchschlagskraft, eine besonders gute Rüstung. So, aber wie hat Gideons Truppe die Feinde besiegt? Da stießen sie in die Hörner und zerschlugen die Krüge, die sie mitgebracht hatten. Alle drei Gruppen bliesen die Hörner und zerschlugen ihre Krüge. Dann packten sie mit der linken Hand die Fackel. Mit der rechten hielten sie die Hörner zum Blasen an den Mund. Und zwischendurch riefen sie Schwert für Jahwe und für Gideon. Da blieben sie um das Lager herum stehen. Okay, Gott, du gibst mir mit. Fackeln. Hörner und Krüge. Damit ziehe ich jetzt in die Schlacht. Ich fühle mich nicht sonderlich gut ausgerüstet, Gott. Und ich muss sagen, ich habe das in den letzten Jahren, ich bin ja so in der Online-Welt unterwegs, ich habe immer wieder gedacht, meine Güte, sind wir schlecht ausgerüstet. Wir haben so wenig finanzielle Ressourcen. Da gibt es andere Portale im Internet, die haben hunderttausende Euro, hauptamtliche, professionelle Grafiker und. Meine Güte, sind wir schlecht aufgestellt. Aber wie soll das gehen? Wie sollen wir da wieder viele Menschen erreichen? Aber wisst ihr, bei Gideon ging das. Und das Resultat war absolut phänomenal. Da rannte das ganze feindliche Lager durcheinander, alle schrien laut und flohen. Denn als die 300 Mann in die Hörner stießen, ließ Jahwe eine Panik im ganzen Lager entstehen. Jeder ging mit seinem Schwert auf den anderen los. Wow, so einfache Mittel, so wenige zögerliche, zweifelnde Leute. Und doch ist das Resultat überwältigend. Was sagt uns das? Unser Text macht uns hier deutlich, im Kampf kommt es am Ende nur auf eine einzige Sache an. Eine Frage: Ist Gott auf unserer Seite oder nicht? Alles andere ist am Ende nicht relevant. Ja, diese Leute waren keine Glaubenshelden, sie waren wenige, sie waren nicht besonders gut ausgerüstet. Aber sie hatten Gott auf ihrer Seite. Und es wurde praktisch, indem klar war, sie haben auf Gottes Wort gehört. Und das Wort Gottes hat Gideon ermutigt. Ja, erinnert ihr euch noch, was Jesus zu Gideon gesagt hat? Gott, der Herr ist mit dir, du tapferer Held, du bist nicht allein. Und das Wort Gottes hat zu dieser Berufung und Sendung Gideons geführt. Ja, Gott hat zu Gideon gesagt, du sollst gehen und mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust der Midianiter befreien. Ich sende dich. Und so wurde aus diesem kleinen, jungen Gideon, aus einer unbedeutenden Familie, wo er sagt, ich war der Jüngste, ich bin der Jüngste, wer bin ich schon? So wurde aus diesem kleinen, jungen, unbedeutenden Mann ein Mann, der Israel in die Freiheit geführt hat. Es erinnert mich an Simon. Jesus kommt zu Simon und sagt zu ihm, du bist Petrus, du bist der Fels. Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Ja, genau das gleiche Muster, dieser Simon, er war nichts Besonderes. Ein Fischer aus Galiläa, einer unbedeutenden Gegend. Charakterlich nicht der Allergrößte und auch sonst nicht der Allerhellste. Aber er ist Jesus begegnet. Er hat sich von Jesus ermutigen lassen. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Er hat sich von Jesus berufen lassen, den Grundstein zu legen für eine weltumspannende Bewegung, die heute kurz davor ist, alle Völker, Kulturen und Sprachen zu durchdringen. Es war Gottes Reden, es war Gottes Wort, das Gideon den Mut gegeben hat, die Götzen niederzureißen. Es war Gottes Wort, das Gideon gezeigt hat, was er machen soll, wie er den Kampf gewinnen kann. Gottes Wort macht den Unterschied, weil das Wort Gottes Kraft hat, weil es Menschen formt und verändert und weil es Menschen befähigt, Dinge zu tun, die sie selbst aus eigener Kraft niemals tun könnten. Und im Vergleich zu Gideon und zu Petrus haben wir heute ein großes Privileg. Wir haben das Wort Gottes verfügbar. Wir können es in die Hand nehmen, wir können es aufmachen, wir können es lesen, so wie wir es heute an diesem Männertag tun. Und wo das geschieht, wo Menschen die Bibel aufschlagen, in dem festen Glauben, dass dies die Worte des lebendigen Gottes sind, durch die Gott zu uns spricht, da dürfen wir hoffen, dass Gottes Rettungshandeln auch heute noch genauso möglich ist, wie zur Zeit Gideons oder wieder zu der Zeit von Petrus. Lasst uns bitte diesem Wort hier ganz viel zutrauen. Lasst uns danach suchen, dass wir fest gegründet sind, fest verwurzelt sind, gut ernährt sind, gestärkt sind durch dieses Wort, das unsere Nahrung ist. Männer, es geht da kein Weg dran vorbei, dass wir uns verwurzeln müssen, dass wir uns ganz tief gründen müssen, dass wir uns ganz tief prägen lassen, unser Denken, unser Handeln prägen lassen von diesem heiligen, ewig gültigen Wort Gottes. Dieses Wort muss unser Fundament sein, unsere Stärke sein, unsere Nahrung sein. So, lass uns nochmal schauen in unseren Text, in Richter 6, 33 bis 35 lesen wir. Und wieder taten sich die Midianiter, die Amalekiter und die Nomaden aus dem Osten zusammen. Sie überschritten den Jordan und machten sich in der Ebene Jezreel breit. Da wurde Gideon vom Geist Jahwes erfüllt, er blies das Signalhorn und die Männer der Abiesersippe folgten seinem Ruf. Dann schickte er Boten in das ganze Stammesgebiet von Manasse und zu den Stämmen Ascher, Sebulon und Naphtali. Von überall her ließen die Männer sich rufen und schlossen sich Gideons Truppe an. Ganz ehrlich, Männer, ich frage mich, wann ist es soweit? Wann ist es soweit? Ich sehe unsere Kirche, ich könnte verzweifeln. Ich sehe unser Land, ich könnte verzweifeln. Und ich frage mich, wann ist es soweit? Wo sind die Männer, die verstanden haben, wie ernst es steht um unser Land? Und die verstanden haben, dass es nur einen gibt, der uns retten kann. Das ist unser Gott. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, der für unsere Sünde ans Kreuz gegangen ist, der gestorben ist, der auferstanden ist, der jetzt zur Rechten des Vaters auf dem Thron Gottes sitzt. Er allein ist unsere Rettung, unsere Hoffnung. Wo sind die Männer, die zu ihm rufen, die zu ihm schreien? Wo sind die Männer, die sich wieder die Gott persönlich begegnen, die sich von ihm ermutigen, berufen und senden lassen. Eins macht dieser Text hier noch deutlich. Ja, der Sieg Gottes kommt nicht von einer bestimmten Abteilung, nicht von einem bestimmten Stamm, durch den Gott den Sieg schenkt. Nein, hier heißt es, von überall her ließen die Männer sich rufen. Und ich bin überzeugt, Gott wird sich wieder eine Truppe zusammenstellen. Eine Truppe, die geprägt ist von Gottes Wort, die ihren Gott kennt und die Gott in den Ohren liegt. Eine Truppe, die sich von Gottes Wort ermutigen und rufen lässt und die Götzen unserer Zeit niederreißt und die bereit ist, auf Gottes Wort hin zu gehen und zu gehorchen. Ich habe mir gedacht, am Ende von diesem Vortrag möchte ich euch von mir persönlich was erzählen, das mich sehr bewegt hat. Ich habe 2017 angefangen, mich mit dieser liberalen, postevangelikalen und progressiven Theologie zu beschäftigen. Und das war wirklich frustrierend. Das war wirklich eine frustrierende Sache. Und 2020 habe ich in meinem Blog diesen Artikel hier veröffentlicht, der hieß »Mein Traum geht in die Verlängerung«. Und diesen Artikel habe ich geschrieben unter dem Eindruck, dass es gerade eine ganze Reihe von evangelikalen Leitern gab, die öffentlich gemacht haben, dass sie sich abwenden von Gottes Wort und dass sie jetzt auch befürworten, dass wir doch gleichgeschlechtliche Paare trauen und segnen sollen. Und ich habe damals geschrieben, ihr Lieben, ich habe einfach keine Hoffnung, dass es einen echten geistlichen Aufbruch geben kann, wenn die Bibel nicht als verbindliches Wort Gottes hochgehalten wird. Ich kann nicht erkennen, dass progressive, liberale oder subjektiv individualistische Theologie irgendwo auf der Welt dem Gemeindewachstum nachhaltige Dynamik verliehen, die Einheit gestärkt, das evangelistische Zeugnis beflügelt hätte. Im Gegenteil, die liberalen Kirchen schrumpfen weltweit. Dieser Schaden scheint mir weitaus größer zu sein als das Problem, dass christlich-konservative Positionen immer mehr gesellschaftliche Ächtung erleben. Aber es hilft wohl nichts. Ich werde diesen Zug nicht aufhalten können. Ich schaue hinterher und fühle mich ein wenig wie die Israeliten, die an der Grenze des gelobten Landes wieder zurückkehren mussten in die Wüste. Oder heute an diesem Tag könnte ich auch sagen, ich fühle mich ein wenig wie Gideon, der die Heerscharen von Midianitern sieht und sagt, dagegen ist kein Kraut gewachsen. Aber ich möchte euch sagen, seit 2020 hat sich die Sache anders entwickelt, als ich damals dachte. Ich sehe immer mehr Zeichen, dass Gott dabei ist, etwas zu tun. Ich sehe, dass immer mehr Leiter begreifen, es ist wirklich so, Gemeinde wächst da, wo Gottes Wort vertraut wird. Die lebendigen Beter, die feurigen Evangelisten, die wachsenden Gemeinden sind da, wo Gottes Wort vertraut wird, nirgends anders. Und vor 3 Jahren hatte ich den Gedanken, wie wäre es, wenn wir mal aus der Defensive in die Offensive gehen? Wie wäre es, wenn wir mal ins Horn blasen und die Männer zusammenrufen, die Männer und Frauen, die das verstanden haben, dass wir das Vertrauen in Gottes Wort brauchen? Wie wäre es, wenn wir eine Konferenz machen und wir sammeln mal alle, die sagen, hey, wir sind noch da, die wir verstanden haben, dass Gottes Wort die unverzichtbare Grundlage ist. Und ich habe mit einem Freund drüber gesprochen und zum Schluss waren wir fünf Männer, die kein Werk hatten, nicht bekannt waren, die über kein Geld verfügt haben, keine Strukturen. Wir haben das alle nur nebenher als Hobby gemacht. Wir haben gesagt, wir machen eine Konferenz. Und es ist wahr geworden. Letztes Jahr war es soweit. Hier, genau in diesem Raum. Und Gott hat hinzugefügt. Wir waren über 600 Leute, wir hatten 50 Leute im Trägerkreis, Multiplikatorenleiter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, über 60 Partnerwerke. Die Konferenz, obwohl dieses noch niemand kannte, dieses Format, war nach wenigen Wochen ausgebucht. Und ich war so, so dankbar und ermutigt zu erleben, wie da Evangelisten und Theologen und Pastoren und Beter sich zusammenführen, fügen lassen und gemeinsam in Einheit Gottes Wort wieder hochzuhalten. Und ein starker Impuls ist rausgegangen ins Land und dieser Impuls geht weiter. 2027 wird es weitergehen mit der Konferenz Jesus 27, vielleicht seid ihr dabei. Aber lasst mich das bezeugen, Gott hat uns nicht vergessen, Gott ist dabei, was zu tun. Liebe Freunde, liebe Männer, ich will euch so ermutigen. Ja, es stimmt, wir sind wenige. Wir sind nicht besonders gut ausgerüstet. Wir sind keine Glaubenshelden. Wir haben alle zu kämpfen mit Zweifeln, mit Entmutigung, mit Müdigkeit. Ja, wir sind halt einfach nur so wie Gideon und seine Männer. Ein kleiner Haufen mit einem großen Gott. Aber das genügt. Lasst uns aufstehen und beten. Und vielleicht kann unser Musiker schon kommen und uns dann mit reinnehmen, wenn wir noch zu Gott singen. Jesus, du siehst uns heute Morgen, wie wir hier stehen und wie wir an vielen Stellen wirklich entmutigt sind. Danke, dass dein Wort uns zeigt, wir dürfen Hoffnung haben. Nicht, weil wir so tolle Hechte sind. Nicht, weil wir so mutig sind und so kühn oder sind wir nicht. Nicht, weil wir so viele Ressourcen haben oder irgendwo im Vorteil wären, sind wir nicht. Aber wir haben dich, die größte Kraft des Universums auf unserer Seite und wir haben dein Wort, das uns Orientierung gibt. Und wir wollen gehen und uns stellen auf die Wahrheit, die du uns offenbart hast in deinem Wort. Wir wollen uns heute ermutigen lassen und rufen lassen. Danke, Herr, dass du selber zu uns sprichst. Wir wollen es dir jetzt auch zusingen. In dir, Christus, ist unser ganzer Halt. Und mit dir ist alles möglich. Amen.